Bevor wir auf die einzelnen Forderungen in Bezug auf das sogenannte GEAS, also auf das gemeinsame europäische Asylsystem, schauen möchten, erst einmal zur allgemeinen Situation. Gerade erst vor einer halben Stunde konnte ich lesen, dass Deutschland laut der EU-Kommission im Rahmen eines EU-Umsiedlungsprogramms mehr als 10.000 Geflüchtete aus Nordafrika und dem Nahen Osten aufnehmen möchte. Eine entsprechende Zusage der Bundesregierung, die sei wohl in dieser Woche eingegangen. Nun bewegen sich die Reaktion in den Medien meines Erachtens so zwischen Entsetzen, vor allen Dingen von politisch rechter Seite, bis Lob von einigen für diese Aufnahmebereitschaft. Um das jetzt mal realistisch einzuordnen, wenn es um die Aufnahme von Schutzsuchenden geht, welche Rolle spielt denn die EU da bis jetzt?
Ja, zunächst einmal, wir begrüßen natürlich außerordentlich, dass jetzt auch Deutschland Zahlen genannt hat, die jetzt aufgenommen werden in einem europäischen Resettlement-Programm, so heißt das, also eine Neuansiedlung von Personen, die laut UNHCR, also dem UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge, dringend aus ihren Flüchtlingslagern in Transitstaaten und Krisenregionen heraus müssen. Genau. Und Frankreich ist ja auch mit 10.000 Personen und Plätzen schon in Vorleistung gegangen oder hat gesagt, wir nehmen 10.000 auf. Und dass jetzt die Bundesregierung auch 10.000 Plätze bereitstellt, finden wir erstmal ganz großartig und ein tolles Zeichen der Solidarität. Also ich glaube, alle 50.000 Plätze sind jetzt schon vergeben, genau. Und ansonsten spielt die EU in einigen Bereichen des Asylrechts eine sehr große Rolle. Seit 1999 gibt es ja die Idee eines gemeinsamen europäischen Asylsystems. Es gibt viele Asylrichtlinien und vor allen Dingen die Dublin-Verordnung, weil wir einen Raum der freien Binnengrenzen haben in der EU. Und deswegen musste es irgendeine Zuständigkeitsregelung geben und unter den EU-Staaten, wie verteilt man die, dass die Menschen nicht dieses sogenannte Asylshopping machen, sich in einem Land versuchen, Asyl zu beantragen und dann aber auch vielleicht in ein anderes gehen, wenn sie dort nicht erfolgreich waren. Und das musste geregelt werden. Insofern spielt die EU eine sehr wichtige koordinierende Rolle, aber hat sich jetzt auch tatsächlich inhaltlich zu einer Region entwickelt, die weltweit den höchsten Flüchtlingsschutzstandard hat. Und auch natürlich der EuGH ist ganz wichtig mit seiner Rechtsprechung und der Europäische Menschenrechtsgerichtshof. Genauso die EU-Asylagenturen, zum Beispiel Frontex oder das Asylunterstützungsbüro EASO, das besonders in Griechenland jetzt viel Support geliefert hat, ist extrem wichtig. Und jetzt eben der neue Gesetzentwurf der EU-Kommission.
Genau, die Europäische Union, die verhandelt ja nun schon seit Längerem über ein neues europäisches Asylsystem. Auf welchem Verhandlungsstand befindet sich denn die EU da derzeit? Beziehungsweise wie weit ist die EU jetzt Ihrer Meinung nach von solch einem System entfernt oder vielleicht auch nah dran?
Die Vorschläge der Kommission liegen ja, wie Sie schon sagten, seit 2016 auf dem Tisch. Das Parlament ist mit seiner Willensbildung da schon ziemlich weit. Die haben schon zu fast allen Gesetzgebungsverfahren Stellung genommen. Jetzt gerade diese Woche war nochmal die Asylverfahrensrichtlinie, also die das Asylverfahren regelt, zur Abstimmung. Und die soll nämlich nicht nur noch eine Richtlinie werden, sondern eine Verordnung. Das heißt, es soll wirklich EU-Gesetz werden und unmittelbar anwendbar. Bisher war das eben so, dass vieles noch in nationaler Hand war. Also die Asylverfahren selbst, die konnten die Mitgliedstaaten doch noch völlig selbst bestimmen im Rahmen der EU-Gesetzgebung. Aber das war teilweise doch sehr unterschiedlich. Genau, das Parlament hat jetzt in vielem abgestimmt, allein der Rat, und da sind ja die Mitgliedstaaten vertreten, die sind sich noch nicht einig. Die bulgarische Präsidentschaft, Ratspräsidentschaft, die endet jetzt im Juni und die sind sehr ambitioniert, dort wirklich Erfolge bis Juni hinzubekommen. Und das scheint auch in einigen Punkten gut zu gelingen, in anderen ist der Rat sich wirklich noch sehr uneinig. Es ist wichtig, dass sozusagen Kommission, die Mitgesetzgeber, also Kommission, Rat und das Parlament sich dann in einem Trilog auf ein endgültiges Gesetz dann einigen.
Sie haben ja am Montag im Innenausschuss des Bundestages einige Forderungen an die Bundesregierung gestellt, die sich vor allen Dingen auch auf konkrete Pläne der EU bzw. auch Deutschlands beziehen. So sei für die Pläne der EU in Bezug auf die Veränderung des Asylrechts vor allem das sogenannte Drittstaatenkonzept essentiell. Also geplant ist die Ausweitung des Konzepts sicherer Staaten, das heißt also sogenannter sicherer Staaten, das heißt somit auch die Möglichkeit, dort ankommende Asylsuchende auf Flüchtlingsschutz außerhalb der Europäischen Union zu verweisen, sage ich jetzt mal. Welche Gefahren seht ihr denn von der Diakonie Deutschland bei dieser Drittstaatenregelung?
Genau, das Drittstaatenkonzept ist gerade ganz heiß umstritten. Es geht im Grunde darum, dass man Asylsuchende tatsächlich einer Vorprüfung unterzieht, wenn sie europäischen Boden betreten. Das heißt, man guckt erstmal, okay, du kommst in die EU, aber hättest du nicht auch schon woanders Asyl beantragen können? Das ist zum Beispiel gerade der Fall beim sogenannten EU-Türkei-Abkommen oder bei dem EU-Türkei-Agreement oder bei der EU-Türkei-Erklärung, die ja 2016 in Kraft getreten ist und die genau das besagt, nämlich jeder Syrer, der auf den griechischen Inseln ankommt, der wird erstmal geguckt, kannst du nicht in die Türkei zurückgehen? Und da wird geprüft, ob für Syrer die Türkei ein sicherer Drittstaat ist. Und es wird ja auch schon tatsächlich zurückgeschoben in die Türkei. Wir finden das besonders schwierig. Im Moment ist es so, dass zum Beispiel die Türkei 3,5 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen hat. Das ist so viel wie die ganze EU zusammen mit ihren 500 Millionen Einwohnern in den Jahren 2015 und 2016 zusammen. Also wir sind noch bei weitem nicht dabei, dass wir eine wirkliche große Entlastung dieser Anrainerstaaten hinbekommen in der EU. Jetzt wird auch noch diese Regelung des EU-Türkei-Deals allgemeines Gesetz werden, so jedenfalls nach dem Willen der Kommission. Und das müssen wir strikt von uns weisen. Die EU hat einfach noch nicht genug getan, um diese Anrainerstaaten zu entlasten. Nur ein Beispiel, es gehen über 500.000 Kinder nicht in die Schule. Eine ganze Generation sozusagen verliert die wichtigsten Bildungsgrundlagen. Das können wir so nicht hinnehmen.
Anlass zur Sorge gibt euch ja auch laut eurer Stellungnahme, dass bis auf Weiteres davon abzusehen ist, dass derzeit keine Einigung für eine gerechte, genau und faire Verteilung von Asylsuchenden in der EU erzielt werden kann. Da sind wir gerade quasi gelandet, hast du schon angesprochen, Länder wie in der Ost-EU eher vertreten, wie zum Beispiel Ungarn, die sind da ein sehr präsentes Beispiel für die Verweigerung von Aufnahmen. Welche Rolle spielt denn dieser Fakt für euch innerhalb der Diskussion um ein neues Asylrecht in Europa?
Genau das sehen wir sehr problematisch an bei der derzeitigen Reform. Im Moment ist es so, dass ein Konsens unter den Mitgliedstaaten im Grunde eigentlich nur werden kann, Flüchtlinge von dem Territorium der EU fernzuhalten. Also das ist das, worauf man sich gerade einigen kann. Worauf man sich überhaupt nicht einigen kann, ist, wie die ankommenden Flüchtlinge innerhalb der EU verteilt werden, dass es einigermaßen gerecht zugeht. Im Moment ist es so, die Außenstaaten werden natürlich übermäßig frequentiert von den spontan einreisenden Flüchtlingen. Und wenn die nicht entlastet werden, wenn die nicht sozusagen wissen, okay, wir nehmen jetzt Menschen auf, wir registrieren die, aber die Asylverfahren müssen dann überall in der EU durchgeführt werden, solange wird es keine faire Verteilung geben. Oder zumindest Voraussetzung ist dann auch die faire Verteilung. Das Problem ist ja, dass das Dublin-System bisher vorsieht, dass der Staat zuständig wird für das Asylverfahren, in der Asylsuchende zuerst eingereist sind. Und das sind eben die Außenstaaten. Und solange dieses Kriterium nicht in irgendeiner Form aufgeweicht wird, wird es ganz schwierig sein, überhaupt die Außenstaaten dazu zu bewegen, sich auch wirklich rechtskonform zu verhalten und wirklich auch gute Asylsysteme selbst zu etablieren. Insgesamt ist es so, dass sich tatsächlich noch nicht mal auf Quote geeinigt werden kann. Also wir haben das gesehen bei dem sogenannten Umsiedlungsprogramm innerhalb der EU. Das heißt, die Entlastung von Griechenland und Italien hat nicht geklappt. Einige Länder haben, wie Ungarn und Polen, haben das eben komplett verweigert. Und wir brauchen aber irgendeine gerechte Grundlage, wie eben in Deutschland zum Beispiel der Königsteiner Schlüssel, nachdem ja auch die Flüchtlinge verteilt werden, nach dem EASY-System. Und dass man einfach schaut, wie kann man einfach gerecht die Flüchtlinge verteilen, dass jedes Land so viel aufnimmt, wie es wirklich auch aufnehmen sollte. Genau, und das ist der entscheidende Faktor, wo es gerade auch bei der ganzen Reform hakt.
Eure Stellungnahme für den Bundestag, die war relativ lang. Ihr seid da sehr tief in die Analyse gegangen. Deswegen vielleicht eine subjektive Auswahl von dir. Was waren für euch denn weitere wichtige Vorhaben, von denen dringend Abstand genommen werden sollte, wenn es um das neue Asylsystem geht?
Also es ging vor allen Dingen ja für uns um diese Drittstaatenregelung, keine Auslagerung, kein Verweis der Flüchtlinge auf Schutz außerhalb der Staaten. Wir sind der Überzeugung, dass es weiterhin so sein muss, dass wenn Menschen hier den EU-Boden betreten, dass sie ein Anrecht haben, dass ihr Asylgesuch inhaltlich geprüft wird, dass man sich ihre Asylgründe wirklich anhört. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass Flüchtlingsschutzstandard, den wir jetzt in der EU erreicht haben, dass der nicht einfach abgesenkt wird in Zeiten, wo sehr viele Flüchtlinge sind, wo es Genau, wo Anrainerstaaten von der EU wirklich sehr, sehr, sehr viel mehr Flüchtlinge aufnehmen als wir. Also da jetzt Abstriche zu machen, das weisen wir entschieden von uns. Und weitere Punkte sind vor allen Dingen die Abschaffung von Fristen im Dublin-System. Das muss ich vielleicht kurz erzählen. Es ist so, dass man vor allen Dingen jetzt Sanktionen eingeführt hat, wenn Flüchtlinge weiterwandern. Also wenn sie zum Beispiel Italien Asylantrag stellen und dann aber weiterwandern während des Asylverfahrens oder auch nachdem sie vielleicht anerkannt wurden, weil die Sozialleistungssysteme innerhalb der EU einfach noch sehr unterschiedlich sind und sie dort auch keine Integrationsperspektive sehen. Und ja, dann wandern sie weiter. Und bisher war das so, wenn dann zum Beispiel, wenn sie sich in Deutschland befinden, dann muss Deutschland versuchen, die wieder an Italien zurückzugeben. Und da gibt es besondere Fristen und wenn die nicht eingehalten werden, dann wird Deutschland zuständig. Das war notwendig geworden, damit sich irgendein Staat zuständig fühlt und auch automatisch zuständig wird, damit irgendwann der Asylantrag wirklich auch geprüft werden kann. Und diese Fristen sollen jetzt entfallen. Gleichzeitig sollen auch die weitergewanderten Flüchtlinge oder weitergeflüchteten Menschen weniger Sozialleistungen bekommen. Das heißt, für Deutschland, wir haben ja sehr viele Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Das waren im letzten Jahr zum Beispiel 38.000 Personen, die im Dublin-Verfahren waren, aber da nicht überstellt werden konnten. Und die ganzen Menschen jetzt in den Erstaufnahmeeinrichtungen, denen sozusagen nur noch absolut medizinisch das Notwendige zu gewährleisten und sie vielleicht ganz von Sozialleistungen auszuschließen, was im Moment geplant ist, das wäre für uns fatal. Das sind für uns ganz große Kritikpunkte. Und diese Ideen und Vorschläge werden aber derzeit in Brüssel diskutiert.
Und das nicht nur in Brüssel, sondern auch in der deutschen Bundesregierung und in der Diskussion um so ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Da spielt ja Deutschland auch eine sehr entscheidende Rolle. Wie sieht denn diese bisher so für euch aus? Wie schätzt ihr das ein?
Ja, also wir wissen nicht ganz genau, was Deutschland im europäischen, also im Rat verhandelt. Da ist das Bundesinnenministerium federführend. Wir hören aber, dass es schon sehr restriktive Vorschläge sind, die Deutschland dort vorbringt. Sie hatten ja nun nicht lange ist das Innenministerium nicht besetzt gewesen. Das heißt, wir müssen erstmal schauen, wie geht es jetzt weiter mit dem neuen Innenminister Seehofer? Was für Positionen vertritt er im Rat? Aber wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass es eine sehr, sehr restriktive Haltung ist und vor allem auch die Drittstaatsregelung, die ja sozusagen mit dem Asylkompromiss 1993 hier in Deutschland schon Furore gemacht hat. Und quasi der Asylkompromiss, den Asylkompromiss darstellt, also dass man sagt, nein, wir lagern in andere Staaten aus. Ich glaube, diese Position wird von Deutschland auch sehr stark vertreten. Und wie Sie schon gesagt haben, die Position Deutschlands in der EU ist sehr stark und wir haben eine große Verhandlungsmacht. Und insofern haben wir auch in der Anhörung einfach nochmal den Bundestag gebeten, auf das federführende Ministerium in der Hinsicht einzuwirken, keine Restriktionen und Abschwächung des Flüchtlingsrechts vorzunehmen.
Und wenn wir gerade bei Forderungen sind, vielleicht nochmal zusammenfassend, welche doch sehr auch grundlegenden Forderungen stellt ihr nicht nur auch an die EU in Bezug auf das GEAS, sondern auch an die Bundesregierung und auch auf welche rechtliche Grundlage stützen sich denn da eure Forderungen?
Also das ist teilweise eine sehr komplizierte rechtliche Materie. Also was jetzt gerade versucht wird, ist quasi, dass das in den höheren europäischen Menschenrechtsschutzstandard auf das gerade noch völkerrechtlich Erlaubte zu reduzieren. Das heißt, man guckt eigentlich, was ist eigentlich im allgemeinen Völkerrecht notwendig. Das ist aber viel geringerer Standard als das, was wir im europäischen Flüchtlingsrecht bisher erreicht haben und weiterentwickelt haben. Und insofern ist für uns entscheidend, was die EuGH-Rechtsprechung sagt, was wir hier an Gerichtsurteilen haben, auch in der nationalen Gesetzgebung. Und da gibt es wirklich gute und durchdachte Konzepte für den Flüchtlingsschutz. Und die müssen unbedingt erhalten werden. Die Drittstaatsregelung ist für uns wirklich nur in ganz, ganz großen Ausnahmefällen anwendbar, dass die jetzt sozusagen, dass die Standards dieser Drittstaatsregelung auch noch extrem abgesenkt werden. Also zum Beispiel soll es nicht mehr verpflichtend sein, dass so ein Drittstaat die Genfer Flüchtlingsschutzkonvention ratifiziert hat. Es soll vor allen Dingen, das finde ich total wichtig, es soll bei der Drittstaatsregelung gar nicht mehr erforderlich sein, dass der Geflüchtete überhaupt diesen Drittstaat einmal betreten hat. Wir haben bisher gefordert, oder es ist eigentlich EU-Standard, dass es eine vernünftige Verbindung geben soll. Also wenn man zum Beispiel in einem Drittstaat einige Zeit gelebt hat, die Sprache kann, dort schon erwerbstätig gewesen ist, dann kann man sagen, und dieser Staat auch sicher ist, dann kann man sagen, okay, du kommst jetzt in die EU, aber du warst vorher schon in einem Land, wo du auch hättest Asyl beantragen können. Das ist vernünftig und du kannst auch da zurückgehen, weil es dort einfach ist, dich zu integrieren. Das ist aber in den meisten Fällen nicht so. Gerade in der Türkei, da sind ja viele auch einfach nur durchgereist und haben sich dann nur kurz aufgehalten. Insofern, das ist wirklich, und da jetzt Standards zu senken, halten wir für völlig verfehlt, weil gerade die Anrainerstaaten jetzt zum Beispiel von Syrien die meisten Flüchtlinge bisher aufgenommen haben. Also da muss Europa wirklich noch viel mehr tun. Genau, habe ich ja schon gesagt, ganz wichtig ist, dass wir eigentlich erstmal uns vor einer Rechtsreform einigen müssen, wie soll die Verteilung der Schutzsuchenden in Europa aussehen. Und da muss man politisch für werben. Das kann man nicht mit einer Rechtsreform machen. Und da ist es wirklich wichtig zu sagen, okay, wir müssen die Außengrenzen entlasten. Sie müssen sicher sein, dass sie nicht für alle Asylsuchenden ihr Einkommen zuständig sind. Wenn wir das schaffen, wirklich ein gerechtes System zu bekommen, dann denke ich, werden auch alle Mitgliedstaaten dann, also wenn alle sozusagen sich da mit ihren Schultern drunter stellen, dann wird es auch überhaupt keine Überlastungssituationen geben, die es ja meiner Meinung nach auch gar nicht gegeben hat, wenn man in andere Länder, in Krisenregionen schaut. Das sind echt die Überlastungssituationen. Europa ist jammert hier wirklich auf sehr hohem Niveau, muss man sagen. Und wir müssen immer wieder auch auf die konkreten Auswirkungen des Rechts auf die Betroffenen hinweisen. Gerade wir Wohlfahrtsverbände, wir haben ja täglich mit Hunderten von Asylsuchenden und Geflüchteten zu tun. Und die leiden unter solchen Systemen. Und je restriktiver das wird, desto schwieriger wird es für diese Menschen, ihre Rechte durchzusetzen.
Und diese Rechte von Geflüchteten, die wurden ja auch in den letzten 2 Jahren immer weiter auch eingeschränkt und teilweise sogar fast ausgehebelt. Das macht mich zumindest sehr pessimistisch, was die Hoffnung angeht, dass sich die EU eines Besseren besinnen wird beim Asylsystem und wieder mehr die Menschenrechte im Vordergrund sieht. Welche Aufgabe sehen Sie denn da auf die Zivilgesellschaft zukommen, um auf diese Verschärfungen dann zu reagieren?
Ja, also ich denke mal, wir sprechen vor allen Dingen auch die Einschränkung beim Familiennachzug an. Das ist für uns auch ganz erhebliche Einschränkung, vor allen Dingen auch eines Menschenrechts auf Zusammenleben mit, und wir reden ja immer noch von der Kernfamilie, das heißt wirklich nur die verheirateten Ehegatten und die minderjährigen Kinder, und die gehören zusammen. Das ist für uns wirklich eminent wichtig, dass anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte dieses Recht auf Familiennachzug haben. Dass wir einfach auch, ja, was ist die Aufgabe der Zivilgesellschaft, die ja in großen Teilen wirklich sehr hilfsbereit immer noch nach wie vor ist. Ich glaube, das ist wichtig, den Menschen zuzuhören, ihre Geschichten sich anzuhören und dann zu sehen, ja, was können wir machen und dann auf Politik einzuwirken und zu sagen, mit Geschichten und konkreten Fällen zu sagen, das ist gegen den gesunden Menschenverstand. Wir müssen hier helfen, die anderen Länder müssen entlastet werden. Und insofern ist das Zeichen von heute von der Bundesregierung, 10.000 Menschen in dem Resettlement-Programm aufzunehmen, ein guter Anfang. Das ist nämlich, aber dennoch muss natürlich auch das Recht auf spontane Einreise gewährleistet werden.